ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Ich bin Clemens Schulze. Willkommen. Und es ist ein jährliches Ritual, die Vorstellung des Berliner Verfassungsschutzberichts. Heute haben Innensenatorin Iris Spranger und Verfassungsschutzchef Michael Fischer wieder darüber informiert, wie die Extremistenszene in der Hauptstadt aussieht. Und die deutliche Botschaft lautet, die Lage verschärft sich weiter. Landespolitikreporterin Sabine Müller weiß mehr.
Michael Fischer ist seit 24 Jahren beim Verfassungsschutz. Die aktuelle Lage in der Hauptstadt beschreibt der Berliner Behördenchef mit diesen Worten.
So ein Bedrohungsszenario, dass wir in so vielen Phänomenbereichen betroffen sind, herausgefordert sind, aufgerufen sind zu handeln, das war selten.
Im Bericht wird islamistischer Terror als größte Bedrohung für die innere Sicherheit genannt. Aber auch in anderen Bereichen wie Rechts- oder Linksextremismus sieht der Verfassungsschutz wachsende Gefahren. Zahlenmäßig haben die Extremisten in Berlin gar nicht oder recht wenig zugelegt, aber sie seien gewaltbereiter geworden, heißt es. Der Nahostkonflikt bleibt ein bestimmendes Thema, trägt weiter zur Radikalisierung bei. Erstmals als gesichert extremistisch im Verfassungsschutzbericht genannt, die BDS-Bewegung, die den Staat Israel wirtschaftlich, kulturell und politisch isolieren will, Innensenatorin Iris Spranger.
BDS ist ein zentraler Akteur der israelfeindlichen Szene in Berlin, der maßgeblich für die Mobilisierung und Vernetzung der Szene verantwortlich ist.
Hass und Hetze von Verfassungsfeinden richten sich auch zunehmend gegen queere Menschen. Besonders Salafisten und junge Rechtsextreme verbreiten sie. Aus Worten werden öfter Taten. Die Lage ist so ernst, dass es im Bericht erstmals ein Sonderkapitel zu Homophobie, Trans- und Queerfeindlichkeit gibt. Von der Innensenatorin kommt eine klare Ansage.
Wir werden nicht akzeptieren, dass Menschen aufgrund ihres Aussehens, ihrer Meinung oder ihrer sexuellen Orientierung zum Ziel von Hass und Gewalt werden.
Eine Schlüsselrolle bei der Radikalisierung von Extremisten spielen die sozialen Medien. Vor allem Islamisten und Rechtsextreme nutzen sie, um speziell Kinder und Jugendliche anzusprechen. Wer im Verfassungsschutzbericht auftaucht, gilt als gesichert extremistisch. Über Verdachtsfälle darf die Berliner Behörde bisher nicht berichten. Das soll sich aber ändern. Eine entsprechende Gesetzesnovelle hat der Senat jetzt auf den Weg gebracht. Sie soll vor Jahresende durchs Parlament sein. Extremismusexperten rechnen damit, dass auch die Berliner AfD betroffen wäre, wenn in Zukunft über Verdachtsfälle informiert wird. Auf die Frage, ob mit geändertem Gesetz sofort alle Verdachtsfälle offengelegt würden, bremst Verfassungsschutzchef Fischer die Erwartungen.
Sofort alle Verdachtsfälle offenlegen, davon gehe ich jetzt nicht aus.
Denn die Einstufung müsse vor Gericht Bestand haben, so Fischer, und dafür brauche es Erkenntnisse, über die der Verfassungsschutz offen reden könne. Also nicht nur Informationen, die aus so geheimen Quellen stammen, dass man sie nicht öffentlich nennen darf.
Soweit Sabine Müller über den aktuellen Bericht des Verfassungsschutzes in Berlin. In diesem Bericht gibt es auch einen Abschnitt zum Antisemitismus. Und da wurde heute noch ein zweiter Bericht zum Thema vorgelegt. Und zwar von der Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus, kurz RIAS Berlin. RBB-Reporter Matthias Bertsch war bei der Präsentation dabei.
Der Krieg in Gaza hinterlässt seine Spuren in Berlin. Das ist der zentrale Befund des Berichtes. Fast jeder zweite der gut 2500 antisemitischen Vorfälle weist einen Bezug zur aktuellen Situation in Israel und Palästina auf. Meistens handelt es sich dabei um verletzendes Verhalten, so die Projektleiterin von RIAS Berlin, Julia Kopp.
Das sind antisemitische Vorfälle und Anfeindungen online, aber auch von Angesicht zu Angesicht. Der ganze Bereich der Schmierereien und auch der Versammlung, davon allein haben wir über 2000 Vorfälle dokumentiert.
Besondere Sorge bereiten RIAS die antisemitischen Bedrohungen gegenüber Kindern und Jugendlichen und die bewusste Vermischung des Krieges in Gaza mit der Erinnerung an die Shoah.
Das heißt, dass auch im Zusammenhang mit den politischen Mobilisierungen um die Situation in Gaza herum, also um die Kriegshandlungen Israels gegen die Hamas in Gaza, das Gedenken entweder instrumentalisiert wird, dass die Erinnerung an die Shoah zu politischen Zwecken genutzt wird und es so eben immer wieder auch zu Bagatellisierung der Shoah kommt. Also beispielsweise durch Schmierereien wie Gazakammer.
Erschreckend sei aber nicht nur die hohe Zahl antisemitischer Vorfälle, sondern auch das weitgehende Schweigen der Zivilgesellschaft. Zu selten würde antisemitischen Äußerungen widersprochen, beklagt der Antisemitismusbeauftragte der jüdischen Gemeinde zu Berlin, Sigmund Königsberg.
Ich nehme jedenfalls wahr, dass hier so ein ungesagter Ruf durch die Stadt geht. Jews shut up. Jude als Mao. Das ist im Prinzip das, was damit verbunden ist. Und vor allen Dingen damit verbunden, weil ich nicht sehe, dass sich ein zivilgesellschaftliches Engagement gegen antisemitische HassdemonstrantInnen hier formiert. Es wird sozusagen hingenommen.
Dem schloss sich auch Alexandra Sumni von der Beratungsstelle OFEC an. Die Betroffenen berichteten oft von großem psychischen Druck und einem Gefühl des permanenten Belagertseins. Sie damit allein zu lassen, so Rasumni, sei ein eklatantes gesamtgesellschaftliches Versagen.
Wachsender Antisemitismus in Berlin, Matthias Bertsch informierte. Eben erst wurden im Westberlins zwei Autobahnbrücken wegen ihres schlechten Zustandes abgerissen. Der Neubau der Elsenbrücke sorgt seit Jahren für Stau auf der Verbindung zwischen Treptow und Friedrichshain und nun neues Brückenchaos. Die Brücke an der Wuhlheide wurde bereits im April ja wegen akuter Einsturzgefahr gesperrt. Seit gestern ist nun auch die Kreuzung unter der Brücke dicht. Aber eines ist hier anders. Die Brücke soll nur abgerissen und nicht wieder aufgebaut werden. Geht's auch ohne? RBB24-Reporterin Oda Tischewski hat nachgefragt.
Die Brücke an der Wuhlheide, ein ungewöhnliches Konstrukt. Unvermittelt erheben sich die inneren Fahrbahnen der vierspurigen Straße an der Wuhlheide zu einer langgestreckten Überführung, die die Treskow-Allee quert und sich dann wieder absenkt und mit ihren äußeren Spuren vereint. Was wie ein Autobahnzubringer anmutet, erspart ihren Nutzern also nur eine größere Kreuzung. Oliver Igel, Bezirksbürgermeister von Treptow-Köpenick, sagt über die Geschichte der Brücke an der Wuhlheide:
Das ist ursprünglich für andere Zwecke errichtet worden. Es hatte etwas damit zu tun, dass für die Staats- und Parteiführung dort eine schnelle Verbindung auch zum Flughafen geschaffen werden sollte.
Schon wenige Monate nach dem Bau der Brücke 1989 fiel die Mauer. Und auch die Staats- und Parteiführung der DDR gab es bald nicht mehr. Von ganz gewöhnlichen Verkehrsteilnehmern wird die Überführung seither wenig benutzt. Deswegen hat nun niemand mehr die Absicht, die Brücke neu zu bauen. Die kurzfristige Kehrtwende trifft die Planung allerdings unvermittelt. Ursprünglich sollte die Brücke 2026 noch saniert werden. Jetzt brauche es rasch neue Ideen, so Igel.
Sodass für die Fußgänger etwas getan wird, für den öffentlichen Nahverkehr, für die Autos und für die Radfahrer. Und dass eine Verkehrsplanung gemacht wird, dass der Verkehr, der bisher über Brücke und Kreuzung gelaufen ist, dann eben aufgenommen wird.
Möglicherweise profitiert die Brücke an der Wuhlheide von der neu gefundenen Entscheidungsfreude des Senats, die sich kürzlich bei der Ringbahnbrücke zeigte. Innerhalb weniger Tage, betonten der regierende Bürgermeister und seine Verkehrssenatorin damals, habe man die nötigen Entscheidungen getroffen und in die Wege geleitet. Bezirksbürgermeister Oliver Igel hofft, dass es in Treptow-Köpenick nun genauso schnell geht und sieht in diesem Notfall ungeahnte Chancen.
Mit dem Wegfall der Brücke ergeben sich auch einfachere Möglichkeiten, die Straßenbahnen sowohl neu Richtung Wuhlheide und auch neu Richtung Blockdammweg zu führen. Mit einer ganz neuen Straßenbahnstrecke könnten dort andere Wohngebiete, aber eben auch das große Funkhaus an der Leperstraße neu angebunden werden an das öffentliche Nahverkehrsnetz. Das wäre ein enormer Fortschritt.
Die Idee von Bezirksbürgermeister Igel für die Neuorganisation des Verkehrs rund um die marode Brücke an der Wuhlheide, die abgerissen wird. RBB24-Reporterin Oda Tischewski hat mit ihm gesprochen.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD-Mediathek.
Ich bin Silja Sodke. Eugen Vasquez wollte etwas gegen Lebensmittelverschwendung tun. 6 Jahre lang hat der Ingenieur aus Prenzlauer Berg auf einem Verteiltisch vor seinem Büro in der Knarkstraße aussortierte, aber noch gut erhaltene Lebensmittel von Supermärkten und Restaurants an Bedürftige verteilt.
Die wurden angeliefert von freiwilligen Helfern und abgeholt durch Leute, die bedürftig sind, die hier in der Nähe wohnen oder auch teilweise von weiter weg hierher kamen extra.
Doch auf Anweisung des Ordnungsamts Pankow darf er den Tisch nicht mehr aufstellen.
Es läuft ein Bußgeld und ein Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen mich und ein Zwangsgeldverfahren, was mich daran hindert, die hier weiter Lebensmittel auszustellen oder zur Verfügung zu stellen. Wenn das weiter geschehen sollte, würde ich im Zwangsgeldverfahren sehr hohe Geldstrafen zu erwarten haben.
Vom Bezirksamt will sich persönlich niemand zu dem Fall äußern. Schriftlich heißt es, die Lebensmittelaufsicht des Ordnungsamtes begrüße grundsätzlich plötzlich sogenannte Verteilstationen für Lebensmittel, aber bei dem Tisch in der Knarkstraße seien mehrfach Hygienemängel festgestellt worden. Zitat: Auch bei der kostenfreien Abgabe von Lebensmitteln darf es keine Zweiklassengesellschaft in Bezug auf die Lebensmittelhygiene geben. Gut gemeint ist eben leider nicht immer gut gemacht. Zitat Ende. Ehrenamtler Eugen Waske sieht das anders. Er hat mit seinen Helfern die Lebensmittel regelmäßig abgeholt, vieles aus Bio-Supermärkten und dann gleich verteilt, sagt er.
Man wirft mir vor, dass ich Radieschen mit verwelkten Blättern und Birnen mit braunen Stellen hier ausgestellt habe und dass das eine Gefahr für die Bevölkerung darstellt.
Jetzt überlegt er, vor das Berliner Verwaltungsgericht zu ziehen, um den Tisch wieder aufstellen zu können. Damit war er bei einem ähnlichen Verfahren vor 4 Jahren schon mal erfolgreich. Klar ist, seine Hilfe fehlt im Kiez. Hier nur 2 Stimmen von vielen.
Weil es für mich eine Ersparnis ist, weil ich krieg Bürgergeld. Wenn hier auch immer Brot war, muss ich mal kein Brot kaufen und kann mir was anderes leisten.
Durch die Nähe zu seinem Büro, es ist immer sauber, es ist immer aufgeräumt. Dass man ein welkes Blatt dabei ist, ja, aber das habe ich auch bei Rewe, also wenn ich regulär kaufen gehe.
Trotzdem, der Verteiltisch von Eugen Waskes muss leer bleiben. Im Moment ist keine Lösung in Sicht. Der IT-Ingenieur, der für seine Foodsharing-Projekte regelmäßig Hygieneschulungen macht, darf jetzt nur noch begrenzt Lebensmittel verteilen.
Ich darf noch Verteilungen machen, die ich persönlich durchführe. Das heißt, Lebensmittel, die ich persönlich den Gästen in die Hand gebe, die von mir vorher geprüft worden sind, nach hygienischen Gesichtspunkten dann auch einwandfrei sind.
In der gegenüberliegenden Kulturbrauerei sind sie froh über sein Engagement, denn bei Veranstaltungen haben die Caterer oft sehr viel übrig. Simone Schnitter von der Palais Veranstaltungs GmbH.
Ich finde super, dass er sowas ehrenamtlich macht. Und für uns ist es halt auch gut, wir haben halt viel auch Buffets übrig mit Schnitzeln und alles Mögliche, was man sich denken kann. Und wenn unsere Gäste das nicht essen und wir, bevor wir es in die Mülltonne schmeißen, sollen seine Gäste essen.
Und deshalb will Eugen Waskes auch weiter Lebensmittel verteilen. Und am liebsten hätte er auch seinen Tisch zurück.
Und noch ein Blick nach Brandenburg. Seit gut 24 Stunden ist der Stuhl des Oberbürgermeisters in Frankfurt-Oder leer. Genau genommen nicht wirklich leer, denn der Stellvertreter ist ja aufgerückt. Aber dass René Wilke schon übermorgen als Brandenburger Innenminister ins Amt gehoben wird, kam natürlich auch für die Stadt ein bisschen überraschend. RBB24-Reporterin Martina Rohlke hat mal geschaut, wie denn die Geschäfte jetzt weitergehen.
Im Rathaus von Frankfurt werden Terminkalender gewälzt. Statt Wilke steht jetzt Junghans auf dem Plan. Der Stellvertreter des Oberbürgermeisters muss die Geschäfte zwischenzeitlich übernehmen, bis spätestens im Oktober neu gewählt wird. Klaus Junghans, bisher Dezernent für Wirtschaftsfragen, muss nun sein Ressort weiterführen und die Geschäfte des OBs regeln.
Ich werde mir auch den Kalender des Oberbürgermeisters nochmal angucken. Der eine oder andere Termin wird dann vielleicht nicht mehr stattfinden können, aber wir werden da einen guten Weg finden.
Zunächst muss die für morgen angesetzte Diskussion um die Erhöhung der Grundsteuer in Frankfurt verschoben werden. Der Haushalt hat in diesem Jahr ein 7-Millionen-Loch, im nächsten sind es 11. Zudem ist die Stausituation bei den Grenzkontrollen aus Polen ein drängendes Thema, sagt Robert Radzimanowski von der Industrie- und Handelskammer.
Wir haben sehr gut mit Herrn Wilke und der Stadtverwaltung zusammengearbeitet. Insbesondere bei grenzüberschreitenden Themen war er ein verlässlicher Partner.
Er wollte zusätzliche Spuren für den fließenden Verkehr freimachen oder die Kontrollpunkte verschieben. Aber als Innenminister ist er jetzt vielleicht sogar an der richtigen Stelle. Die Kulturschaffenden allerdings machen sich Sorgen um die weitere Finanzierung ihrer Projekte, so wie Florian Vogel vom Kleistforum.
Das Schreckgespenst, was natürlich auch gibt, ist natürlich AfD, was wir alle Kulturschaffende haben, mit Leitkultur und irrationalen Gedanken, die sie sich über Kultur machen.
Wilke war als Kulturwissenschaftler immer auf der Seite des Theaters. In Stellung für eine vorgezogene Oberbürgermeisterwahl bringt sich jetzt natürlich auch die AfD. Wilko Möller, Kreisvorsitzender der Frankfurter AfD, war bei der vorigen Wahl selbst als Kandidat angetreten. Ob er selbst wieder kandidiert?
Ich kann mir alles vorstellen, aber das muss die Partei entscheiden.
Bei der CDU wird Rechtsanwältin Desiree Schrade aus Frankfurt hochgehandelt. Sie wird vom Kreisvorstand der CDU unterstützt.
Was ich aber schon sagen kann, dass ich mich jetzt in dieser neuen Situation einer Übernahme von Verantwortung erstmal nicht verschließen möchte.
Morgen soll bei der CDU über die Kandidatenwahl gesprochen werden. Ob es dann einen von mehreren demokratischen Parteien getragenen Vorschlag geben wird, das soll sich erst in den kommenden Wochen entscheiden.
Aus Frankfurt Oder berichtete Martina Rohlke. Und soweit der Tag in Berlin und Brandenburg mit Clemens Schulze.
Sie fanden's gut? Dann abonnieren Sie den Podcast gleich in der ARD-Audiothek. Und Der Tag in Berlin und Brandenburg gibt's auch im Fernsehen. Montag bis Freitag ab 18 Uhr im RBB.